Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, sehr geehrter Herr Lasch, wir befinden uns in der zweiten Präsentationswoche im Morphologie-Seminar. Heute möchte unsere Literaturgruppe, das sind Fanny Walter, Marie-Christine Hoppe, Caroline Körber, Anna von Bülow, Christine Hammer sowie ich, Paul Michel, etwas über Namen in Literatur präsentieren. Dabei werden wir der zentralen Leitfrage nachgehen, wie viel spoilern denn eigentlich Namen über den Charakter einer Figur? Aus diesem Grund haben wir uns auch für folgenden Fahrplan entschieden. Als erstes werden wir Ihnen und Euch etwas Allgemeines über Namen mitteilen, ehe es um die geschichtliche Entwicklung des Gedankenbilds über Namen geht. In einem nächsten Schritt werden wir Funktionen und Bedeutungsformen von Namen erläutern. Anhand konkreter Beispiele werden wir in einem größten Teil des Referates an die konkrete Namensanalyse gehen. In unserem Wortschatz nehmen Namen wohl den größten Teil an. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass sich in der sprachwissenschaftlichen Forschung ein eigener Zweig gebildet hat. Das ist die sogenannte Onomastik oder Namenskunde. Dieses Forschungsgebiet beschäftigt sich vor allem mit Eigennamen, das heißt Personen- oder Ortsnamen, und betrachtet dabei beispielsweise auch Sprach-, Siedlungs-, Kultur- und Mentalitätsgeschichtliche Aspekte. Das heißt neben sprachwissenschaftlichen Dimensionen auch soziologische. Deshalb wurden im Verlauf der Geschichte Namen auch immer wieder unterschiedlich gedeutet oder aus verschiedenen Blickwinkeln untersucht. Gemein war all diesen Untersuchungen die Vorstellung der Faszination für Namen und der Versuch herauszufinden, was die Besonderheiten des Namens im Einzelnen für den Menschen bedeuten. Das heißt, wie man entsprechend sein Leben lang geprägt werden kann. So sagte Eduard Mörike beispielsweise, sollten denn die Namen, welche wir als Kinder bekommen, nicht einen Einfluss darauf haben, wie der Mensch sich später sein Innerliches formt, wie er anderen gegenüber sich fühlt? Ich meine, dass sein Wesen einen besonderen Hauch von seinem Namen annähme. Dabei stellt sich unweigerlich die Frage, ob wir etwa deterministisch durch unseren Namen vorgeprägt werden oder wir als Personen überhaupt erst unseren Namen prägen. Goethe brachte in diesem Zusammenhang an, dass der Name ja sowas wie unsere zweite Haut sei, an der man gar nicht schinden oder schälen dürfte, ohne uns zu verletzen, und bringt damit eine gewisse persönliche, ja gar intime Ebene an, die mit Namen verbunden werden. Der sicherlich allen bekannte Ausspruch Nomen est Omen, der so viel bedeutet wie der Name ist Vorbote oder der Name ist Vorbedeutung, spielt auf die deterministische Ebene an. Das heißt auch auf den Glauben, dass Name und Wesen eng miteinander verbunden sind. Manche Vorstellungen gingen sogar so weit, dass derjenige, der den Namen des anderen kannte, Macht über ihn oder sie hatte. Nehmen wir uns beispielsweise das Märchen Rumpelstilzchen, in dem die Müllerstochter den Namen des Rumpelstilzchen herausfinden musste. Falls ihr das nicht gelungen wäre, hätte Rumpelstilzchen ihr das Kind weggenommen. Als sie den Namen dann mittels eines Botens herausfand, ging damit dann also die Macht einher, a, dass sie überhaupt ihr eigenes Kind behalten durfte, und b, dass sie den Namen des mysteriösen Wesens Rumpelstilzchen herausfinden konnte. Weitere Boten, nämlich die Boten der NamensforscherInnen, haben sich mit der Zeit auf bestimmte Namensfunktionen im Allgemeinen festgelegt. Das ist zum einen die Funktion der Individualisierung, denn mit dem festgelegten eigenen, persönlichen Namen wird auch seine Identität, die Identität seiner Person betitelt. Des Weiteren ist eine Funktion, dass man über bestimmte Personen reden kann, ohne dass diese unbedingt anwesend sein müssen. Geschweige denn, dass man allgemeine Personalpronomen wie er, sie oder es zu Rate ziehen muss. In diesem Sinne ist der Name dann vom etwaigen Träger losgelöst und kann entsprechend in Kontexten verwendet werden, in dem Personalpronomen obsolet sind. Des Weiteren haben Namen eine gewisse gesellschaftliche Strukturierungsfunktion, was wiederum so viel bedeutet wie, dass Klassenzugehörigkeiten oder soziale Stellungen oft durch die Namen reproduziert werden. Beispielsweise verbinden wir mit dem Titel von und zu eine eher sozial höhere Schicht, den Adel. Um jedoch auf unsere Leitfrage, inwiefern sich vom Namen einer literarischen Figur auf deren Charakter schließen lässt, zurückzukommen, müssen wir die Funktion von Namen im Kontext von Literatur berücksichtigen. Und in literarischen Werken ist es so, dass Eigennamen an sich dieselbe Funktion haben wie in der gewöhnlichen Rede, nämlich die Bezeichnung oder die Identifizierung von sogenannten Individuen oder individuellen Größen. Es kommt jedoch eine weitere Funktion hinzu, die man als die poetische oder die ästhetische nennen könnte, nämlich in dem Sinne, dass die entsprechenden Bezeichnungen oder die von den AutorInnen erdachten Figurennamen eine gewisse Absicht oder Wirkung in der künstlerischen Gestaltung des Werkes erzielen sollen und dadurch eine gewisse Verknüpfung herstellen sollen. In der konkreten Literatur nun sind Namensnennungen sicherlich eine der häufigsten und zugegebenermaßen auch ökonomischsten Varianten, eine Figur einzuführen. Dabei akzentuiert der Name ihre jeweilige Konstitution und spezifische Besonderheit, denn durch ihre Namen heben sich die Figuren von anderen Gruppen mehrerer Individuen, ja vielleicht sogar von Antagonisten innerhalb des literarischen Kontextes ab. Das ist auch ein weiteres wesentliches Merkmal literarischer Namen, denn ihre Kontextgebundenheit ist als wesentliches Funktionsmerkmal signifikant beschrieben worden. So ermöglichen uns Namen in diesen Kontexten eine erste Ordnung, indem die angebrachten Namen und damit auch Bedeutungsträger bei uns evokativ Vorstellungen wecken, was die Personen beispielsweise für eine äußerlich wahrnehmbare Aura haben, versprechen uns Namensnennungen bzw. Namenseinführung damit eine gewisse Grundordnung. Zudem wählen die AutorInnen die Namen nicht unbedingt zufällig aus, denn selbst nichtssagende oder gar weggelassene Namen haben ihren Stellenwert im jeweiligen Gesamttext. Der Name eröffnet uns dabei einen Zugang in eine symbolische Welt des spezifischen Werkes und damit die Möglichkeit, die spezifisch zu entschlüsselnde Bedeutung der Namen zu erfahren und im Verlauf von gewissen Geschichten auch durch bestimmte Charakterentwicklungen zuzulassen, diese Bedeutungen nach und nach zu verschlüsseln. Elsen konkretisiert diese Bedeutungen in vier verschiedene Bedeutungsformen des Namens. Das sind verkörperte Namen, klassifizierende Namen, sprechende oder charakterisierende Namen und klangsymbolische Namen. Verkörperte Namen repräsentieren authentische oder fiktive Figuren, deren typische Charakterzüge auf den Neubenannten übertragen werden. Sie bezeichnen also Namensträger, die außerhalb des Textes existent sind. Nehmen wir uns das Beispiel des Ödipus, der als Figur sehr impulsiv galt und sehr schnell verärgert war. Wenn Menschen nun also als Ödipus bezeichnet werden, wird man damit wohl meinen, dass diese Person sehr impulsiv oder sehr schnell verärgert sein kann. Klassifizierende Namen, die für eine ganze Personengruppe stehen können oder auch typisch für eine Gegend sein können, repräsentieren einen bestimmten sozialen, politischen oder gesellschaftlichen Rang. Wenn man beispielsweise Hans sagt, meint man damit normalerweise einen normalen Durchschnittsbürger. Wenn man den Begriff Ede wählt, repräsentiert man damit den sozialen Kontext von Gefängnisinsassen. Sprechende oder charakterisierende Namen sind semantisch durchsichtig, weil eine gewisse Beziehung zwischen den Bedeutungsaspekten der Bezeichnung und dem Namensträger an sich sichtbar wird. Damit verweisen sie auf das Wesen ihres Trägers, das durch sie angezeigt wird. Wilhelm Raabe, das ist ein berühmter Literat, hat beispielsweise Flöre, das sind diejenigen, die in Theatern den Text vorsprechen, falls die Schauspieler eben den Text vergessen haben, als Flüstervögel bezeichnet und weist damit implizit auf den charakterisierenden, auf die charakterisierende Eigenschaft hin, dass diese eben im Flüstern den Schauspielern den vergessenen Text mitteilen können und weisen somit auf das Wesen ihres Trägers hin. Zudem treten diese sprechenden oder charakterisierenden Namen häufig in Kinderbüchern auf. Klangsymbolische Namen verweisen wiederum assoziativ auf ihre Träger oder Eigenschaften. Denn in Besprechungen literarischer Texte gibt es immer wieder Kommentare zu bestimmten Assoziationen, die Wörter oder eben Namen auslösen, die aber nicht auf die Bedeutung von Lexemen oder Wurzeln zurückgehen können, sondern genau, wie im Übrigen von den AutorInnen gewollt, auf Laute, die durch Buchstaben repräsentiert werden oder eben auf das gesamte Klangbild hinweisen. Beispielsweise wird das Krokodil in Janosch Belimbam Fidradatz genannt. Und Krokodile sind ja im Allgemeinen als sehr gefährliche und angstentflößende Tiere bekannt. In diesem Fall soll das Krokodil einen eher beschwingt lustigeren Eindruck machen, das eben durch diesen gewählten klangsymbolischen Namen hervorgerufen wird. Nachdem wir eben theoretischen Input bekommen haben, geht es nun an die konkrete Namensanalyse von Beispielen. Dabei sind wir so vorgegangen. Zuerst haben wir die entsprechenden Namen in Morpheme zerlegt. Danach haben wir im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache geschaut, welche Assoziationen oder Konnotationen sich zu den entsprechend gebildeten lexikalischen Morphemen genannt werden können. Und auf Grundlage dieser Daten konnten wir dann verglichen, ob eine Übereinstimmung von den Eigenschaften aus dem Werk und dem entstandenen Namen vorliegt. Die ersten Namensanalysen beziehen sich auf die Kepp-Blaubeer-Reihe von Walter Moers. Er nutzt das Leben des Protagonisten, um zahlreiche andere fantasievolle Daseinsformen auf dem fiktiven Kontinent Zamonien zu beschreiben. Eins davon ist das Kamedar. Kamedar setzt sich aus zwei lexikalischen Morphemen zusammen, Kamel und Dromedar, und ist damit eine Zusammenrückung. Mit Kamelen verbinden wir in Wüsten oder Steppengebieten beheimatete Lasttiere mit einem oder zwei Höckern. Typische Charaktereigenschaften, die wir mit ihnen konnotieren, sind, dass diese Tiere sehr eigenwillig sind, oftmals jedoch als Dummkopf dastehen und deshalb eine Art Trottel sind. Dromedare sind einhöckrige Kamele, die meist in der Karawane in der Wüste eingesetzt werden. Die Eigenschaften von Kamedan nun beschreibt Moers als eine Kreuzung von Kamel und Dromedar und mit einem etwas dümmlicheren Gesichtsausdruck. Sie sind unter enormen und extremsten Wüstentemperaturen belastbar und damit in der Lage, enorme Wassermengen zu speichern. Ohnehin sind diese Lasttiere, die in der süßen Wüste leben, davon gekennzeichnet, dass sie verfilzte Haare besitzen sowie einen unsicheren Gang. Wir können also sehen, dass die Konnotationen zu Kamel und Dromedar auch mit den Eigenschaften des Kamedars übereinstimmen. Im Roman tauchen ebenfalls Murche auf. Diese hier abgebildeten Wesen erinnern uns an das Lexem Lurch. Murche an sich sind jedoch eine Wortneuschöpfung. Lurche sind Amphibien und werden oft mit Fröschen, Insekten oder Reptilien verbunden. Meist sind sie schwanzlose Kriechtiere. Die Eigenschaften der erschaffenen Figur sind vor allem, dass Murche eine Kreuzung von Fröschen und Enten sind, sprungstarke Beine besitzen, die für Frösche typischen Blähbacken sowie Schnabel, das Federflaum sowie amphibische Tendenzen aufweisen. Wir können also festhalten, dass die Assoziation teilweise, nicht jedoch in ihrer ganzen Konnotationsbreite, mit dem entstandenen Bild übereinstimmen. Zwergpiraten, das als letztes Beispiel aus der Captain Blaubeer-Reihe, sind eine Komposition aus Zwerg und Pirat. Zwerge sind meist kleinwüchsige Menschen und helfen in Märchen und Sagen meist anderen Personen. Zudem sind sie meist bärtig, erfinderisch und hässlich. Piraten sind Seeräuber, Freibeuter oder Kaperer, die meist auf dem Weltmeer entern und verschiedene Schiffe kapern und die signifikante Augenklappe besitzen. Das Kompositum Zwergpirat in Captain Blaubeer nun ist eine Figur, die folgende Eigenschaften aufweist. Sie sind furchtlos, kleinwüchsig und Seemänner. Sie sind meist klein und werden bereits mit einer Augenklappe, Hut und Schnurrbart geboren. Sie besitzen zudem für Piraten typische Holzbeine und können Schatzkarten anfertigen und können auf ihren Schiffen auch ihre Totenkopfflagge hissen. Zudem fluchen und segeln auf allerhöchstem Niveau. Dadurch, dass also Eigenschaften und Konnotationen von sowohl dem lexikalischen Morphem des Zwerges als auch dem lexikalischen Morphem des Pirates in Zwergpiraten in Erscheinung treten, kann man sagen, dass diese Eigenschaften des Zwergpiraten mit den Konnotationen der einzelnen lexikalischen Morpheme übereinstimmen. Die folgenden zwei Beispiele für Kreaturennamen sind aus dem Prequel zu Harry Potter, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Beginnen möchten wir mit der Rotkappe. Und Rotkappe besteht aus den zwei lexikalischen Morphemen Rot und Kappe, ist also eine Komposition. Rot ist eine bunte Farbe und eine der drei Grundfarben des RGB-Farbraums. Kappe ist meist eine dicht den Kopf umschließende Kopfbedeckung. Diese Rotkappe, mit der wir an sich allgemein Pilze assoziieren, als Kreatur in Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, nun sind zwergartige Kreaturen. Sie leben in den Gräbern und Löchern einstiger Schlachtfelder oder wo immer menschliches Blut vergossen wurde. Für Nichtmagier, Muggel, sind sie gefährlich. Ihre weiteren Eigenschaften sind, dass sie rote Augen, grüne Haut haben und meist klein sind, zwischen 90 cm und 1,20 m, also auch mit Kobolden verwandt sind. Wir können also festhalten, dass auf Grundlage der zwei lexikalischen Morpheme und deren Konnotation Rot und Kappe nicht unbedingt sofort auf die Eigenschaften der Kreatur der Rotkappe geschlossen werden kann. Anders verhält sich das bei Flubberwürmern. Sie sind eine Wortneuschöpfung aus den zwei Morphemen Flubbern und Wurm. Flubbern ist so etwas wie eine akustische Assoziation zu etwas Glitschigem, Schleimigem oder Rutschigem. Und Würmer sind wiederum wirbellose Tiere, die meist als Parasit der Haustiere oder des Menschen vorkommen. Flubberwürmer in die fantastischen Tierwesen oder wo sie zu finden sind nun, sind meist dicke, braune Würmer und bis zu 25 cm lang. Deren Eigenschaft ist es, dass die Enden nicht voneinander zu unterscheiden sind und der Schleim der Verdickung von Zaubertränken nützt. Daher auch die Namensgebung. Die Nahrung ist vor allem Grünzeug und besonders Salat. Wir können also festhalten, dass die zwei zugrunde liegenden lexikalischen Morpheme, Flubbern und Wurm, Grundlage für die Eigenschaften der Wortneuschöpfung des Flubberwurms ist und damit eine Übereinstimmung feststellen. Weitere Kreaturennamen sind in zum Beispiel den Geschichten um die Augsburger Puppenkiste zu finden. Grundlage für die nächsten zwei Figuren ist beispielsweise der Film Katze mit Hut. Und in diesem Film taucht die Figur des Brumsels auf, mit dem wir an sich das lexikalische Morphem des Brummens assoziieren. Mit Brummen assoziiert man meistens eine undeutliche Stimme in einer tiefen Lage, die entsprechende Töne von sich gibt. Brumsel, die Figur in Katze mit Hut nun, sieht aus wie eine größere Hummel und ist in etwa so groß wie ein Kaninchen. Sie ist pelzig und hat schwarze Knopfaugen und brumselt. Das entstandene Wort, eine Derivation des Wortes Brummen, lässt sich also durchaus auf dieses lexikalische Morphem Brummen zurückführen, da diese Figur eine der Hummel entsprechenden Eigenschaft hat, in einer tiefen Lage Töne von sich zu geben. Festhalten können wir also, dass die Eigenschaften der Figur wieder mit den Konnotationen des lexikalischen Morphems übereinstimmen. Ähnlich verhält es sich bei der Komposition Stolpervogel, die sich aus den zwei lexikalischen Morphemen Stolpern und Vogel zusammensetzt. Stolpern ist ein Vorgang, der besagt, dass man im Gehen oder Laufen mit dem Fuß gegen ein Hindernis stößt oder aus anderen Gründen aus dem Gleichgewicht kommt. Vögel sind meist in der Regel flugfähige Wirbeltiere, deren vordere Gliedmaßen als Flügel ausgebildet sind. Und zudem ist ihr Körper meist mit Federn bedeckt und sie besitzen einen Schnabel aus vorn. Stolpervögel in Die Katze mit Hut nun haben ebenso einen Schnabel, da sie zur Art der Störche gehören. Da sie zudem in einem Storchennest groß geworden sind, besteht hier der Verdacht, der begründete Verdacht, dass es sich um Vögel handelt. Zudem ist es so, dass sie nicht fliegen, sondern nur zu Fuß gehen, weshalb sie von Zeit zu Zeit stolpern, was auf das lexikalische Morphem des Stolperns hinweist. Meist begründet sich das Stolpern in der Tatsache, dass Stolpervögel zu hastig beim Erledigen von Dingen sind und daher aus Ungeduld die Kontrolle über ihr Gleichgewicht verlieren. Da sich die Eigenschaften erneut auf die Konnotationen der lexikalischen Morpheme beziehen können, ist wiederum eine Übereinstimmung festzustellen. Die Methode, dass wir die zugrunde liegenden Kreaturennamen im entsprechenden Lexeme teilen, auf Grundlage derer dann etwas über die Eigenschaften ausgesagt wird, lässt sich nicht bei allen Werken anwenden. Beispielsweise, wenn die Wörter einer anderen Sprache entlehnt wurden und daher im Ganzen zu untersuchen sind. Ein solches Beispiel, das wir hier aufgelistet haben, ist die Romantrilogie von Veronika Roth, Die Bestimmung. In diesem werden die verschiedenen Protagonisten verschiedenen Fraktionen mit bestimmten Eigenschaften zugeordnet. Beispielsweise Kandor. Dieses Wort lässt sich auf das Englischwort candor, was so viel bedeutet wie Offenheit und Ehrlichkeit, zurückführen. Diese Übersetzung stimmt mit den Eigenschaften dieser Fraktion, die sich gegen Doppelzüngigkeit und für Aufrichtigkeit über alles einsetzt. Dabei unterstützt die Farbe der Kleidung und das Element, das heißt Glas und Schwarz oder Weiß, diese Charaktereigenschaften zusätzlich zum eigentlichen Namen. Genauso verhält es sich bei Altruan, das sich auf das Wort altruistisch zurückführen lässt. Diese Fraktion ist selbstlos, uneigennützig, was sich der Übersetzung nach dem Wort altruistisch deckt. Deren Farbe ist grau und deren Element sind die grauen Steine. Es gibt allerdings nicht nur graue, schwarze oder weiße Kleidung, sondern auch bunte Kleidung, die dafür steht, dass der Verlust der Identität und des Zugehörigkeitsgefühls eben aufgrund dieser nicht exakt bestimmten Kleidung damit einhergeht. Das ist die Fraktion der Fraktionslosen. Wenn etwas los ist, dann ist etwas ohne etwas Bestimmtes. Und deshalb ist die Eigenschaft derer ganz simpel, dass diese keiner Fraktion angehören. In den vergangenen Minuten haben wir viele literarische Beispiele gesehen, bei denen die Namen ja fast schon eindeutige Aussagen darüber machen, welche Charaktereigenschaften diese Figuren besitzen. Sicher, und das haben wir auch angedeutet, gibt es Figuren, bei denen das nicht unbedingt sofort der Fall ist. Lasst uns doch mal überlegen und in die eigene Kindheit zurückgehen. Die Lieblingsfigur welches Lieblingsautors eurerseits hat denn schon allein vom Namen her etwas über den Charakter verraten? Sagt der Name im Vornherein wirklich immer schon etwas über die Figur, über die Wesenszüge der Figur aus? Diese Frage können wir nun gern in der Go-To-Meeting-Sitzung besprechen. Natürlich könnt ihr auch weitere Eindrücke zu diesen gesammelten Stichpunkten loswerden. Beenden möchten wir den kleinen Input allerdings mit der Angabe der Literaturquellen. Vielen Dank und bis gleich.